Hallo und herzlich willkommen. Renegades German präsentiert dir die XFL-Saison 2020. Vom ersten Kickoff bis zum letzten Touchdown bin ich dabei und am Mikrofon dein Stefan.
Und mit Stefan am Mikrofon bin ich, Sam von XFL Germany, zu finden auf Instagram und Twitter unter @XFLGermany.
Ja, alles fing an in Tampa Bay. Da spielten die Houston Roughnecks gegen die Tampa Bay Vipers. Das Spiel ging 34-27 aus. Sam, was hast du denn uns Wichtiges zu diesem Spiel zu sagen?
Also wichtig ist zu sagen, dass das quasi das einzige Spiel ist, gewesen ist, das ich mir von vorne bis zum Ende richtig intensiv durchgeschaut habe. Ich war ein bisschen überrascht, dass die Tampa Bay Vipers so gut mitgehalten haben. Die waren ja knapp eigentlich vor der Sensation.
Ja.
Und das Zweite, was mir positiv aufgefallen ist bei den Vipers, war das Heimpublikum. Also vor dem Spiel habe ich ja noch getweetet, dass das nicht wirklich gut ausschaut. Und dann waren es am Ende dann doch über 18.000 Zuschauer, was ja eigentlich ja mehr als ordentlich ist.
Ja.
Was ist dir denn aufgefallen?
Also ich hatte das Gefühl, dass die Ränge relativ leer sind. Ich weiß nicht, ob ich das nur am Anfang gesehen habe und sie haben sich dann noch gefüllt. Was ist mir noch aufgefallen? Sie haben ja mit zwei Quarterbacks gespielt, erst Cornelius und auch Flowers. Ja, lief eigentlich relativ gut. Was habe ich denn noch schon? PJ Walker schaffte mal wieder so 75% seiner Bälle anzubringen. Und in der ersten Halbzeit hatte Cam Phillips schon wieder als sein Nummer 1 Ziel 119 Yards, sprich in Schnitt 30 Yards auf der Uhr. Es war ein munteres Spiel, fand ich. Ja. Mhm. Und was gab's noch Spannendes? Ach ja, und es war wirklich bis zum vierten Quarter noch spannend. Also da führte Houston am Start im vierten Quarter mit 26-24. Also da hätte alles noch passieren können.
Ja, das war wirklich.
Und glaube, 90 Sekunden vor Ende war es immer noch ein One-Scoring-Game.
Ja.
Und nur durch eine dümmliche Interception haben die Houston Roughnecks das Spiel dann nach Hause gebracht, das Auswärtsspiel.
Ja, mir hat auch gut gefallen, dass Mark Trestman deutlich aggressiver in die Playcalls gegangen ist. Der hat auch nach dem Touchdown, glaube ich, nur Two-Point-Conversions gemacht, was ja schon mal eine riesige Steigerung ist für einen Mark Trestman.
Ja.
Und auch allgemein haben mir die Playcalls deutlich besser gefallen als in den Spielen davor. Also es hat nicht wirklich viel gefehlt, dass wir einen Upset gesehen hätten.
Ja, und es gab eine echte Premiere.
Ah ja.
Es gab die erste 3-Punkt-Conversion, die tatsächlich von den 10 Yards. Also wir hatten in dem Spiel alles, ne? Eine, ich glaube bis zur Halbzeit, glaube ich, eine 1-Punkt-Conversion, dann mal einmal von 5 Yards und einmal von 10 Yards. Weil die erste vom letzten Spieltag war ja dann durch die Strafe halbiert.
Ganz genau. Jetzt müssten wir eigentlich nur noch eine Overtime sehen, dann hätten wir fast alles gesehen.
Genau, also die Chancen standen ja bei dem ersten Spiel bei den Vipers nicht so schlecht.
Ja. Ich habe echt damit gerechnet eigentlich. Mein Gefühl hat mir gesagt, ey, das dauert heute ein bisschen länger. Aber dann haben sie diesen Pass noch abgefangen und haben die weiße Weste bewahrt, die Houston Roughnecks.
Ja, also ich fand, es war eins der besten Spiele. Also logisch, natürlich erlebte es auch von der Spannung, aber ich fand es also sehr gut und hab auch nicht damit gerechnet, dass Tampa Bay da so lange mithält.
Aber weißt du, was mir aufgefallen ist?
Nein.
Die Hilfe, die Roughnecks wieder hatten durch die Schiedsrichter. Das ist mir jetzt, also in diesem Spiel ist mir das dann wirklich sehr oft aufgefallen. Wir hatten ja mal eine Situation, wo sich PJ Walker, ich glaube, das war in diesem Spiel, hat er sich da befreit von, also ist aus der Pocket rausgelaufen, hat dann das First Down gemacht und dann ist er ja einfach hingefahren und hat den Ball quasi verloren.
Ja.
Und
wo zwei der Defense Line an ihm dranhingen, er nach hinten raus ist. Okay, ich glaube, das war dieses Spiel.
Und das wäre eigentlich schon ein Fumble gewesen.
Ja.
Die Schiedsrichter haben das dann aber anders gesehen und dann gab es nochmal irgendwie ein Pass Interference gegen die Vipers Defense, wo ich auch sagen musste, ey, der hat ihn kaum berührt. Also der hat ihn wirklich nicht berührt. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob man da schon von einer Verschwörung sprechen kann.
Verschwörungstheorien in der XFL nee, 2020.
Nee. Kann ich mir nicht vorstellen, aber ich glaube auch, dass das die Attraktivität ein bisschen spannender macht, wenn es ein Team gibt, das noch keine Niederlage hat.
Also okay, das heißt, wir müssen am vierten Spieltag auf PJ Walker achten.
Nee, auf die Schiedsrichter.
Naja. Also auf sein Spiel
und auf die
Entscheidung. Okay.
Ja,
gut. Gut. Gehen wir zum zweiten Spiel am Samstag. Mhm. Die Dallas Renegades waren zu Gast bei den Seattle Dragons. Das Spiel ging 24-12 aus. Ich fand, das war auch ein Spiel auf Augenhöhe, eigentlich.
Mhm.
Ja, ja. Kann man nichts gegen sagen.
Nee.
Was habe ich denn noch Spannendes? Eigentlich konnten sich die Renegades erst zum Schluss absetzen, denn es ging mit 12-12 ins letzte Quarter. Mhm. Und das haben dann die Renegades für sich entschieden. Tight End Donald Parham machte nochmal einen Touchdown, also im letzten Quarter. Und was ich halt cool fand, es gibt ja bei den Renegades ein Schweizer Uhrwerk. Weißt du, wen ich meine?
Nee.
Den Kicker McInnes.
Macht er jeden oder was?
7 von 7 hat er bis jetzt reingemacht.
Ja, ja, cool.
Also wie ein Schweizer Uhrwerk.
Ja, perfekt.
Nee, also ich fand, es war auch ein spannendes Spiel und im letzten Viertel wurde das tatsächlich entschieden. Und auch, also da habe ich aber nichts Negatives in Sachen Schiedsrichter zu sagen. Was mir gefallen hat, ein gewisser Landry Jones bewegte sich etwas besser übers Feld.
Ist ja nicht mehr so gehumpelt. Ja?
Nein.
Gut, dann sind wir ja alle beruhigt. Ja, für das
nee, was mir aufgefallen ist, du hast gesehen, die beiden besten Receiver, die er hatte, waren einmal ein Tight End in Parham und einmal ein Running Back in Lance Dunbar.
Ja.
Und das ist langsam schon ein bisschen sein Muster, das Landry Jones hat. Der wirft lieber sehr kurze Pässe, anstatt auf seine Wide Receiver, die lange Routen laufen.
Ja, ja, ja.
Ich glaube, das könnte man eventuell verteidigen, wenn man der nächste Gegner ist, der Renegades.
Okay, wollen wir mal kurz gucken. Ich guck mal kurz auf die Statistik von der Offense. So,
Also Parham hatte 101 Yards.
101 Yards, genau.
Und Dunbar hatte 56, aber er wurde auch 11 Mal angeworfen. Also diese beiden wurden 18 Mal angeworfen.
Ja.
Und das ist schon fast
Ja, und Rushing-mäßig waren es Artis Payne 80 Yards.
Der war auch wieder gut.
Dunbar 23. Also der war ja sozusagen sowohl Rushing als auch Receiving Yards unterwegs.
Artis Payne aber auch, hast du das auch gesehen? Der hat auch 6 Bälle von 6 von 6 Targets hat er gefangen für 30 Yards. Also der spielt schon gerne mit seinen Running Backs und mit den Titans.
Ja.
Dieser Landry Jones.
Na gut. Ja, also ich war begeistert von dem Spiel meines Teams.
Das glaube ich.
Und damit war ja dann sozusagen der Samstag vom Tisch. Gibt es noch was zu den Seattle Dragons zu sagen? Hast du da noch was zu sagen?
Nicht wirklich. Ich finde das fast, von der Offense ist das eher langweilig mit anzusehen. Ich glaube, da wird es vielleicht nicht mal so starten, wenn man da BJ Daniels als Quarterback reinwerfen würde, weil mit, wie heißt der Quarterback der Dragons?
Silvers,
genau. Mit dem, das ist mir ein bisschen zu statisch. Ich hoffe, dass man BJ Daniels zumindest mal die Chance gibt.
Ja.
Oder das vielleicht so macht wie die Tampa Bay Vipers, dass du beide Quarterbacks einsetzt, je nach Spielsituation.
Ja. Okay. Gut. Also am Anfang, ich sag mal, in der ersten Halbzeit hatten sie auch so zwischendurch, da lief ja im zweiten Quarter irgendwie gar nichts, von wegen hier ein bisschen Interception und da ein bisschen Interception und irgendwie kurz vor Schluss oder kurz bevor die Halbzeitglocke kam, kamen dann nochmal die Dragons aufs Board mit ihrem zweiten Touchdown. Aber ansonsten war ja in der ersten Halbzeit relativ wenig los und aber für mich war wichtig, Dallas muss gewinnen, Punkt, Ende aus. Ja, kann ich mir vorstellen, dass das wichtig war.
So, dann ist der Samstag durch und wir kommen zum Sonntag. Da gab es ein Spiel und zwar die Premiere im Dom in St. Louis. Da spielten die St. Louis Battlehawks und hatten die New York Guardians zu Gast. Das Spiel ging 29-9 für St. Louis aus. Also irgendwie gibt's da relativ wenig zu sagen. Das ganze Spiel wurde von den Battlehawks dominiert.
Ja.
Ja. Und ja, was ich irre fand, kurz vor der Halbzeit, hast du die Ausschnitte gesehen? Gab's dann so fast schon eine Schlägerei? Da dachte ich, was geht denn jetzt ab? Da lagen die Nerven der Offense bei den Guardians total blank. Ja. Da lag mehr Fleisch übereinander als im Schlachthaus. Also ehrlich. Und im letzten Quarter kam dann noch der dritte Quarterback bei den Guardians, Paris. Ja, da gab es dann noch ein bisschen was zu sehen von den Team aus New York, aber gut. Und Paris kam ja kurz vor der Saison von den LA Wildcats, ne?
Mhm. Ich bin gar kein Fan von Louis Paris. Das habe ich, glaube ich, schon mal im Podcast angedeutet. Aber ich muss sagen, dass das eigentlich die einzige Option ist für die Guardians.
Dass man den bringt, okay. Ja. Vorher lief er, wie gesagt, gar nichts. Nun muss man aber auch dazu sagen, ich glaube, der Junge der ist 25, kommt aus San Diego und hat ja nur bei den Birmingham Iron tatsächlich gespielt. Ansonsten war er ja immer nur Practice Squad.
Ja, eben bei diesen Birmingham Iron hat er mir gar nicht gefallen, aber er ist dann ja zu den Philadelphia Eagles und zu den Detroit Lions ins Camp gegangen. Also irgendwas hat der anscheinend schon. Ich weiß nur noch nicht was. Also
okay. Wir lassen uns mal überraschen. Vielleicht zeigt er uns ja an diesem Wochenende was.
Ja, was man auch nicht vergessen darf, der ist natürlich zum Schluss reingekommen, als das Spiel schon längst entschieden war.
Also, ja, klar.
Ich glaube, da ist die Defense auch nicht mehr mit der vollen Intensivität rangegangen. Also, mal schauen. Es kann jedenfalls nicht schlechter werden.
Ja. Aber es war eine super Heimpremiere im Dome, fand ich. Also die Stimmung war gut, definitiv. Die war sehr gut.
Sehr gut.
Und der Quarterback, um mal die andere Seite zu betrachten, Jordan Tamu, der musste ja nur das Nötigste machen. Also man hatte jetzt nicht das Gefühl, dass die unbedingt 100% aufs Feld bringen mussten.
Nee, überhaupt nicht. Und bei Jordan Tamu ist das wahrscheinlich auch der Gameplan, den sie ihm geben, weil er ist ja relativ jung, ich glaube erst 22. Und man will den wahrscheinlich auch nicht jetzt in dieses Wasser werfen, wo er das Team zum Sieg führen muss. Er ist eher so der Spielverwalter, und man versucht das über das Running Game zu machen.
Ja. Gut. Dann hast du noch irgendwas zu sagen zu St. Louis und
New York? Nee, hat mir gut gefallen. Also die Stimmung, die war ja anscheinend sehr gut. Wir hatten ja auch jemand vor Ort. Auf Twitter war da jemand, ein Follower von uns, der dort vor Ort war. Und der hat eigentlich nur Positives berichtet. Und auch die Bilder, die man gesehen hat. Also St. Louis ist definitiv eine Footballstadt, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, und sie haben ja jetzt auch lange genug wieder warten dürfen. Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Wie ist denn das? Diese Woche spielen sie nochmal zu Hause, genau.
Ja. Oh, cool. Ja, perfekt. Ja,
aber da kommen wir gleich noch drauf
zu. Ja.
So, was haben wir noch? Dann haben wir noch das Mitternachtsspiel. Und zwar DC Defenders waren zu Gast bei den LA Wildcats. Das Spiel gewannen die Wildcats souverän mit 39-9. Also ich fand, von der ersten bis zur letzten Minute hatte LA Ball, Uhr und Gegenangriff.
Ja. Vor allem Cardale Jones hatten sie im Griff. Also der hat ja gar nichts auf die Reihe gekriegt.
Nee.
Was hat der? 4 Interceptions, 0 Touchdowns.
Puh. Ja, und das sah gar nicht gut aus. Von den dritten Downs, sie hatten 13, also die DC Defenders hatten 13 Versuche, das dritte Down zu spielen und davon haben sie ganze 2 geschafft.
Boah.
Und bei den Wildcats, also es sind, ne, wie man schnell rechnen kann, sind halt relativ wenig Prozent, um nicht zu sagen 15. Und bei den Wildcats waren es immerhin 40% der dritten Downs.
Ja. Ja, die sind gut drauf. Ich habe es ja, wir haben das ja beide richtig getippt.
Ja.
Für mich war das eher so ein Gimmick-Tipp, aber du warst dir, glaube ich, sehr sicher, dass sie das gewinnen, ne?
Naja, also was, ich kann jetzt sagen, natürlich, ich wusste das, aber ich bin halt eher derjenige, der dann auch, also jedenfalls am Anfang, und wir haben ja selber beide gesagt, wir müssen mal die ersten vier Spieltage abwarten. Ja. Und am Anfang, erstmal muss ich ja auch mal eigentlich gegen dich tippen, ja, weil sonst komme ich ja nicht mehr ran, aber eigentlich waren für mich schon die DC Defenders die Favoriten in dem Spiel. So.
Ja, für mich auch. Ich habe eigentlich nur mit dir getippt, damit du nicht den Anschluss verlierst.
Damit ich den Anschluss nicht schaffe, ich verstehe schon.
Ich dachte wirklich, dass die Defenders das locker machen sollten, aber wir wurden eines anderen belehrt. Ja?
Ja, ja, ja. Und was auch spannend war, also die DC Defenders haben sehr viel über den Lauf versucht und die LA Wildcats eher über den Pass.
Ja.
Also das war auch nochmal konträr. Ne?
Ja. Josh Johnson ist schon ein guter Quarterback. Ich würde jetzt behaupten, vor der Saison hätte ich ihn so Top 2 gesetzt. Und ich glaube, das bringt er dir auch. Also sie hat so viel Erfahrung. Bei wie vielen NFL-Teams war der mal im Camp oder hat mal dort gespielt? Ich glaube, irgendwie bei jedem Team der NFL.
Ja, und irgendwie 12 oder 13 waren es, glaube ich. Okay, irgendwie so in der Größe. Ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf.
Ja,
also.
Ja, kommt etwa hin. Ne? Und der hat schon die Erfahrung, die er mitbringt. Und das hat ein Cardale Jones oder ein Jordan Tamu, die haben das beide nicht. Und deshalb, das sollte man schon nicht unterschätzen. Jetzt haben sie ja sehr überzeugend gewonnen und mal schauen, wie das nächste Woche aussieht.
Okay, dann warte mal, ich wollte noch was sagen. War denn Josh Johnson am ersten Spieltag?
Nee, der war verletzt
am ersten Spieltag. Genau, da war er verletzt. Genau, weil ich habe noch eine Statistik, also am zweiten Spieltag hatte er 53% der Bälle angebracht und jetzt am Sonntag waren es dann schon 72%. Also ganz klar Tendenz nach oben. Ja. Und ich sag mal, also ich weiß nicht, du bist der Fachmann, aber alles, was so 70% plus ist, ist schon
sehr stark,
recht gut.
Ja, aber man merkt das auch bei den anderen Quarterbacks. Klar, jetzt in diesem Spiel hatte Cardale Jones einen Down, hat nur 50% seiner Pässe an den Mann gebracht. Aber man merkt schon, dass die Quarterbacks langsam eingespielter sind.
Ja.
Und deshalb die Spiele auch besser werden. Wir hatten jetzt, was hatten wir? Houston gegen Tampa war ein spannendes Spiel. Dallas gegen Seattle war ja auch eigentlich relativ eng.
Ja.
Und die anderen zwei Spiele, die sind dann ein bisschen aus dem Raster gefahren. Aber ich glaube, dass wir uns immer mehr auf engere Spiele einstellen können.
Ja, zumindest wenn man jetzt mal von den 8 Teams ausgeht, glaube ich, dass zumindest 6 Teams Stand heute vor dem 4. Spieltag auf Augenhöhe sind. 6 beziehungsweise 7 Teams. So. Okay, dann sind wir den 3. Spieltag durch. Und bevor wir weitermachen, machen wir eine kurze Pause. Okay? Bis gleich. Bis gleich. So, Sam. Wir müssen ja mal übers Tippspiel reden, was wir beide hier haben. Ja. Also dritte Spieltag waren wir ja die Profis, weil wir haben alle 4 Spiele richtig getippt, beziehungsweise auf den richtigen Sieger getippt. Damit führst du immer noch mit 11-9 nach dem 3. Spieltag.
Und ich habe eine Winning Streak von 9 Spielen in Folge, die ich richtig getippt habe. Einfach, dass ich das auch noch erwähnt habe.
Okay, gut, das muss ich nachher wieder rausschneiden. Echt? Das muss ich nochmal nachrechnen. Das kann ja nicht sein.
Ja, so ist es. Ich habe nur das Guardians gegen Tampa Bay Spiel habe ich falsch getippt.
Okay. Dann lass uns doch mal, also wie gesagt, du führst mit 11-9. Und wir haben ja noch den ein oder anderen Spieltag. Lass uns mal kurz einen Blick auf die Tabelle werfen. Eastern Conference führen deine St. Louis Battlehawks mit 2 Siegen, 1 Niederlage plus 4 Touchdowns. Gefolgt von den Washington DC Defenders, auch 2 Siege, 1 Niederlage, aber minus 1 Touchdown. Und die dritten sind noch die New York Guardians mit 1 Sieg und 2 Niederlagen. Und das letzte Team, was noch keinen Sieg hat, sind die Tampa Bay Vipers. 0 Siege, 3 Niederlagen, minus 5 Touchdown.
Wen schätzt du jetzt, stand jetzt stärker ein, Tampa oder New York?
Wenn ich jetzt nur den letzten Spieltag oder die Tendenz sehe, vom vorletzten und letzten Spieltag, würde ich fast sagen, die tauschen die Plätze.
Ja, würde ich
auch aber sagen. Nee, warte mal, die tauschen die Plätze und ich guck mal, ich werf mal einen Blick auf das Spiel. Das Problem ist, Tampa Bay spielt gegen die DC Defenders, obwohl zu Hause, auswärts, ne? Sie spielen zu Hause. Und die Guardians spielen zu Hause gegen die Wildcats. Naja, aber ich glaube trotzdem, da gibt's eine Chance, dass die, naja, ob sie die Plätze tauschen, weiß ich nicht, aber zumindest, dass Tampa Bay den ersten Sieg einfährt. Die Chance ist schon vorhanden.
Okay. Ja, ich schätze sie einfach momentan besser ein als New York, weil New York gefällt mir überhaupt nicht im Moment. Und ja, mal schauen, wie sich das entwickelt. Also ich würde, Stand jetzt würde ich eher mit Tampa gehen als mit New York.
Okay. Und die beiden anderen Teams, St. Louis und Dallas, sind klar die beiden Favoriten in der Konferenz, oder?
Ja, würde ich jetzt so immer noch sagen, auch wenn jetzt die DC Defenders verloren haben. Aber ich glaube, das wird sich relativ schnell wieder einpendeln bei denen. Und für mich ist das immer noch die Nummer 1 Mannschaft da in der Eastern Conference.
Also ich finde es spannend, weil sie haben ja sozusagen ihre Heimspiele gewonnen und jetzt auswärts verloren. Und jetzt bin ich mal gespannt, wenn sie jetzt das nächste Auswärtsspiel in Tampa verlieren, dann finde ich, dann muss man, glaube ich, die Würfel nochmal neu aufs Feld bringen. Also wenn es dann vielleicht eine Auswärtsschwäche gibt und die nur die Punkte zu Hause
holen. Wer weiß. Könnte sein.
Genau. Aber gucken wir auf die andere Konferenz, die Western Konferenz. Dort führen die Houston Roughnecks mit 3 Siegen, 0 Niederlagen und plus 4 Touchdown vor dem anderen Team aus Texas, den Dallas Renegades, mit 2 Siegen und einer Niederlage, plus minus 0 in Sachen Touchdowns. Der dritte in der Runde sind die LA Wildcats mit 1 Sieg und 2 Niederlagen, plus 1 Touchdown. Und letzter in der Western Conference sind die Seattle Dragons mit 1 Sieg und 2 Niederlagen, minus 1, 1 Touchdown. Also ich sage mal, da ist alles noch relativ eng beisammen.
Ja.
Zumindest Platz 2 bis 4.
Ja, ich glaube, da Seattle fällt da ein bisschen weg, auch wenn sie schon einen Sieg haben. Aber dann, ja, ich hätte jetzt gesagt, dass Houston und Dallas da vorne wegmarschieren. Aber nach der Leistung der LA Wildcats würde ich die noch nicht ganz abschreiben.
Ja, also es sind ja noch ein paar Spieltage.
Ja, klar.
Und
klar.
Ich glaube, da kann noch eine Menge passieren.
Auf jeden Fall, ja.
Ich bin mal gespannt, ob wie lange Houston die Serie in Sachen Siegen durchzieht. Aber also ich sehe auch die beiden Teams aus Dallas Stand heute genauso vorn wie St. Louis und DC aus Washington. Also das sind so die vier Teams, die ich sehe, dass die vorne wegreiten. Aber naja, wir müssen uns einfach mal überraschen lassen.
Ja,
schauen wir mal. Und ich denke mal, man kann jetzt auch noch nicht wirklich eine Aussage treffen, weil wir ja selber gesagt haben, die Quarterbacks, das Teamspiel wird immer besser. Am Anfang war es so, dass, glaube ich, die Teams gewonnen haben, die den besten Quarterback und einen guten Offense-Spieler hatten, definitiv, die schon gepasst haben. Jetzt verteilt sich schon immer mehr auf mehr Schultern bei den meisten Teams und es wird alles ein bisschen ausgeglichener, was die Ergebnisse ist.
Ja.
Also hoffe ich zumindest.
Ja, kann man eigentlich nur hoffen, ja, auf jeden Fall.
Dann kommen wir zur nächsten Kategorie, die ich dir ja in der Woche vorgeschlagen habe, und zwar unsere Top-Spieler des Spieltags. Und meine Idee war, dass jeder von uns zu den Themen Quarterback, Spieler aus der Offense-Line, Spieler aus der Defense und Special Team, also ein Spieler aus dem Special Team, vorschlägt als Top-Spieler des Spieltags. Und ich fange da mal an, dann kannst du noch in Ruhe überlegen. Mein Quarterback der Woche ist Josh Johnson von den LA Wildcats mit seinem zweiten Spiel. Machte einen großen Schritt nach vorne in meinen Augen. Aus der Offense-Line gibt es eigentlich einen ganz besonderen Spieler für mich. Cam Phillips mit 7 Touchdowns, 20 Bälle im Schnitt, 16,2 Yards.
Eine Klasse für sich. Ja.
Finde ich schon.
Ja, ja, definitiv.
Wobei ich halt immer, wenn man dann immer so denkt, okay, jetzt ziehen wir die 7 Touchdowns mal bei den Houston Roughnecks ab, dann sieht das schon wieder ganz anders aus, ja.
Ja, klar. Ja. Aber Cam Phillips ist ja eigentlich überraschend, dass man eigentlich gedacht hatte, dass Sammy Coates eigentlich so der Nummer 1 Receiver sein müsste. Ja. Von der Erfahrung und vom Skillset, das er mitbringt. Aber der ist, stand jetzt eigentlich ein Non-Factor, oder?
Ja, soweit ich weiß, läuft fast alles über Cam. Also ja. Du hast das Gefühl, wenn er nicht auf dem Platz ist, dann läuft relativ wenig zusammen. Jetzt im letzten Spiel, also spricht der Roughnecks gegen die Vipers, hatte Cam Phillips, er wurde 10 Mal angespielt, 8 Bälle hat er gefangen, 194 Yards. So. Mhm. Und dann kommt Lewis mit 6 Bällen, mit denen er unterwegs war, aber auch nur 41 Yards. So. Also da ist schon extreme Diskrepanz, wobei ich guck gerade mal auf der anderen Seite, bei den Vipers war es ähnlich. Tolliver hatte 104 Yards und der nächste wäre dann Smith mit 36 Yards. Also da ist es immer bei den Receiving Yards ähnlich. Aber es gibt halt auch Teams, wo es ein bisschen besser verteilt ist auf mehrere Schultern. Ja. Mhm. Und ich frage mich dann immer, was macht dann so ein Team wie Houston, wenn Cam Phillips, weiß ich nicht, im ersten Drive ausfällt und dann einfach mal nicht mehr da ist.
Ja, dann wird es interessant sein.
Ja, also dann 306 Yards waren es von PJ Walker, so 194 runter, dann weißt du, wie viel noch übrig bleibt.
So ja, gefühlt. Nicht mehr wirklich viel. Ne? Ja. Ja, das ist immer ein bisschen das Problem, wenn du so eine Kombi hast, die nur aus 2 Spielern besteht. Wenn einer dieser beiden dann wegfällt, dann musst du schauen, wie es weitergeht.
Ja, vor allen Dingen ist es dann, also sag ich jetzt mal so salopp, auch relativ einfach zu verteidigen, weil du einfach weißt, okay, in 9 von 10 Fällen oder in 7 von 10 Fällen wird der und der Spieler angespielt. Also kann ich in der Defense auch meinen Fokus in diese Richtung legen. Kann natürlich dann auch eine Finte sein, ne? Wenn die Offense das so auch sieht, also sprich, die Defense sich auf Phillips einschießt, ja, dann muss man halt einfach einen anderen Spieler ins Spiel schicken. Denn irgendjemand muss ja dann frei sein.
Ja, klar.
Ja. Also, aber wir waren ja noch nicht fertig mit meinen Top-Spielern. Wir waren
noch nicht fertig.
Genau. Wir gehen mal in die Defensive, in die Defense-Line. Steven Johnson, der Linebacker der Seattle Dragons, brachte es in 3 Spielen immerhin auf 20 Tackles, was ich nicht so schlecht finde. Und er steht ja sozusagen in der 2. Reihe. Er war für mich in Sachen Defense-Line der Spieler der Woche. Mhm, okay. Und im Special-Team hatten wir vorhin schon Austin McGinnis, der Kicker, der alle 7 Field Goals versenkt hat in den 3 Spielen, die er hatte. Das sind meine 4 Top-Spieler des Spieltags.
Okay, also jetzt muss ich noch meine 4 nennen, ne?
Wenn du welche hast, wenn du keine hast, hast du keine.
Ich habe aber in der Offense wäre ich zweimal deiner Meinung gewesen. Ich nehme aber jetzt andere Spieler. Okay. Wobei der Quarterback der Woche war für mich auch Josh Johnson. Okay. Obwohl die Statistiken eigentlich bei PJ Walker ja eigentlich besser waren. Ja. Aber der war jetzt schon bei mir die ersten beiden Wochen war das so mein Spieler des Spieltags. Deshalb muss da mal eine Abwechslung rein. Deshalb sage ich auch Josh Johnson. Hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Dann der Offense-Spieler der Woche. Hattest du Cam Phillips, den muss man ja eigentlich nennen. Also ich glaube, da gibt es keine Alternative. Ich mache es dennoch. Ich sage, mein Offensive-Spieler der Woche war Cameron Artis Payne von Dallas.
Ja.
Jetzt das zweite Top-Spiel nacheinander. Dieses Mal mit 80 Yards und 30 Reception Yards.
Okay.
Die Woche davor hat er 99 Lauf-Yards und 32 Yards durch Ballfänge. Also der Typ, der ist langsam angekommen. Deshalb wäre das so meine Nominierung für diese Woche. Mhm. Also für die letzte Woche, für den letzten Spieltag. Dann in der Defensive habe ich auch einer, der mit Steven anfängt. Muss ich kurz
okay. Namen sagen.
Oder der heißt zum Nachnamen Stevens. Warte kurz. Mike Stevens, genau. Der Cornerback der LA Wildcats hatte 9 Tackles, 2 Interceptions, 1 Sack und hat Cardale Jones das Leben schwer gemacht.
Ja.
Deshalb würde ich sagen, dass das mein Spieler der Woche ist. Bei den Special Teams gehe ich immer mit Marquette King. Das ist richtig geiler Typ, der Panther der Battle Hawks.
Okay.
Auch wenn er mir jetzt diese Woche nicht wirklich so aufgefallen ist, deshalb ist es ein bisschen unfair. Aber dann würde ich mich deiner Meinung nach anschließen und würde auch Austin McGinnis sagen, da vertraue ich dir jetzt voll und ganz.
Okay. Der Fachmann vertraut dem Laien.
Nee. Wir sind ja beides Fachmänner in Anführungs- und Schlusszeichen.
Ja. Ja, dann sind wir das Thema durch. Und ich glaube, wir sollten das dann so machen, dass wir wirklich nur auf den entsprechenden Spieltag gucken. Also wenn jetzt zum Beispiel, wenn so ein Cam Phillips der jetzt am Wochenende wieder 3 Touchdowns macht, dann ist es sozusagen schon in Anführungsstrichen in seinen Augen Normalität. Aber mir geht es immer endlich die sozusagen an dem jeweiligen Spieltag so ein Highlight waren oder sich total gesteigert haben. Also dass wir sollten die Leute dann einfach mal rauspicken.
Ja, klar.
Weil ich denke mir, also PJ Walker, Cam Phillips, da wird sowieso schon so viel im Internet geschrieben, da müssen wir nicht auch noch ins gleiche Horn blasen.
Das sind wie andere Spieler promoten, ne?
Genau. Also wir nehmen die tatsächlich an dem Spieltag dann uns begeistert haben.
Alles klar.
So. Gut. Dann gibt's noch was Spannendes. Wir haben ja bei der XFL eine etwas andere Variante, was den Punkt nach dem Touchdown betrifft. Da habe ich mal, oder du hattest ja auf Twitter schon mal geschrieben, es gab jetzt mittlerweile, also es gibt ja sozusagen die Variante von der 2-Yard-Linie kriegst du 1 Punkt, von der 5-Yard-Linie 2 Punkte und von der 10-Yard-Linie 3 Punkte.
Genau.
Und mittlerweile haben wir ja 60 Conversions an den 3 Spieltagen hinter uns. Davon wurden 18 nur in Punkte umgewandelt. Und zwar 8 von 26 Ein-Punkt-Conversions, 8 von 28 2-Punkt und 3 von, Quatsch, von den 3-Punkt-Conversions 2 von 6. Wobei eine ja nur realistisch ist, die andere wurde dann auch von der 5-Yard-Linie wegen der Strafe gegen die Defense ausgespielt. Siehst du da auch ganz klar eine Tendenz, dass es so Richtung 2-Punkt-Variante geht? Ja. Oder macht man es irgendwie immer dann abhängig vom Spielstand? Also umso länger das Spiel läuft, glaube ich, wird es dann immer abhängiger zum Spielstand. Aber grundsätzlich eher 2 oder 1 Punkt, die 2- oder 5-Yard-Variante.
Nee, also die Statistik, die zähle ich ja immer mit. Also Ich mache das alles manuell. Ich weiß nicht, wo man das sonst finden kann. Deshalb, ich hoffe, dass ich das alles richtig hatte. Müsste plus minus stimmen. Und mir ist aufgefallen, dass jetzt an diesem dritten Spieltag deutlich mehr auf die 2-Punkte-Conversion gegangen wurde.
Das stimmt.
Mhm. Was eigentlich auch die logische Schlussfolgerung sein müsste, weil von der prozentualen Erfolgschance ist das ja etwa gleich wie die 1-Punkte. Conversion. Ja. Und deshalb würde sich das ja schon mal lohnen. Ich würde sowieso immer von der 3-Punkte, also die 3-Punkte-Conversion nehmen, weil auch die 2-Punkte-Conversion relativ schlecht funktioniert, oder?
Naja, gut. Aber ich sag mal so, wenn du am Anfang im ersten Quarter machst du einen Touchdown, hast 6 Punkte im Sack und kannst dann entscheiden, dann ist immer die Frage, da ja sowieso von den 60 nur 18 in Punkte umgemünzt wurden, muss man dann auch überlegen, okay, bin ich lieber mit ein oder zwei Punkten zufrieden, als das Risiko einzugehen der Drei-Punkt-Variante. So kann man es ja auch betrachten. Ne?
Ja,
also lieber den Spatz auf dem Dach, ne, als den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach. So.
Ja, ich verstehe das natürlich auch, warum die das machen. Ich meine, das sind Profis und irgendwie wurden die ja auch Profis. Ich sehe das halt einfach damit, dass du dreimal die Chance hättest bei einer Drei-Punkte-Conversion. Also du müsstest es einmal aus drei Versuchen schaffen und hättest dann jeweils einen Punkt gemacht. Okay. Also.
Ja, ich verstehe schon. Dann, ne?
Und deshalb würde ich, ja, ich finde einfach auch, wenn das Feld größer ist, dann ist die Chance auch größer, dass du da einen freien Spieler findest. Und deshalb finde ich das fast am logischsten, dass man da die Drei-Punkte-Conversion.
Ja, ja.
Weiß nicht, vielleicht überlege ich da was falsch, aber.
Nee, aber ich gebe dir recht. Also du hast doch manchmal die Situation bei einem Field Goal.
Ja.
Dass die so dicht an der Endzone sind, dass sie eine Strafe nochmal in Kauf nehmen, damit Kicker dann ein Stück zurückgehen kann. So sehe ich das erstmal auch. Ja, also von der 10-Yard-Linie, okay, du musst halt erstmal 10 Yards überbrücken, aber wenn du die Breite des Feldes siehst, und ich glaube auch, wie gesagt, jetzt haben wir von 6 Versuchen wurden 2 umgesetzt von der 10-Yard-Linie. Ich glaube, das wird prozentual auch noch steigen. Und ich glaube, umso länger die Saison in der XFL geht, umso größer wird der Anteil der 2- und 3-Punkt-Varianten. Also von der 5- und der 10-Yard sein, glaube ich. Aber es ist Glaskugel.
Ich glaube, 3-Punkte-Conversions hatten wir dieses Wochenende 3 oder sogar 4. Ich weiß es gar nicht.
Also von der 3-Punkt-Conversion? Okay. Ja. Kann sein.
Also auf jeden Fall 3 Minimum, würde ich jetzt mal sagen. Okay. Von daher ist die Tendenz schon auch steigend. Und bei den Two-Point-Conversions auch ganz klar steigend. Und das macht schon Spaß, diese Regelung. Gefällt mir sehr gut. Weil du auch immer denkst, ey, was würdest du jetzt selber wählen? Und dann siehst du, die wählen von der 2-Punkt, also die Two-Point-Conversion. Mhm. Und das ist schon spannend.
Ja.
Eine coole Regel.
Ich finde es auch spannend. Und ich denke, wie gesagt, ich denke, dass wir noch häufiger auch vollendete Drei-Punkt-Conversion von der 10-Yard-Linie dann sehen werden. Also wenn die Teams dann noch mehr eingespielt sind, klar, es sind dann auf beide Seiten eingespielt, sowohl auf der Defense als auch auf der Offense-Seite, aber ich denke schon, dass da noch eine Menge Action auch bei dem Punkt entsprechend zustande kommt. Also und
weißt du, wo es spannend werden könnte?
Wo?
Wie es dann in den Playoffs aussieht.
Okay. Ja, wenn dann die Spiele richtig eng sind und du...
Ja, weil dort geht es dann ja quasi wirklich um jeden Punkt. Ja. Dann hast du auch nicht eine zweite Chance. Ich meine, jetzt könntest du noch sagen, ja gut, wenn wir dieses Spiel jetzt verlieren, das ist nicht so tragisch. Wir haben ja nächste Woche noch eine Chance. Aber wenn du dann wirklich in den Playoffs bist, dann wird es interessant, wie die Coaches da ihre Playcalls machen.
Ja, und ich sag mal so, wenn du in deinem Team relativ sicher bist, was die Drei-Punkt-Variante betrifft, und du hast jetzt den ersten Drive im Spiel abgeschlossen, hast den Touchdown geschafft und legst schon mal dann noch die Drei-Punkt-Conversion dazu, dann führst du mit 9-0 und setzt ja sozusagen das andere Team, wenn die dann den Touchdown machen, auch unter Druck.
Auf jeden Fall, ja.
Na, dann können die sagen, okay, ich muss mindestens 2 Punkte machen, damit ich dranbleibe. Ja. Also ich glaube, da ist noch ein bisschen Pfeffer dann drin, wenn es tatsächlich entweder schon Playoffs oder zumindest in die Richtung geht, wenn es darum geht, auf einen der ersten beiden Plätze zu kommen.
Absolut.
Gut, bevor wir weitermachen, machen wir eine kurze Pause. Ich muss mal was trinken und dann reden wir über aktuelle News rund um Spieler des ersten Spiels am Samstag. So, Sam, aktuelle News, du hast schon was getwittert, und zwar geht es um einen Spieler, einen Wide Receiver der Wildcats, der wohl nicht spielt, wenn ich es richtig gelesen habe.
Mhm, genau.
Um wen geht es denn und warum ist der so wichtig?
Es geht um Nelson Spruce, den Wide Receiver der LA Wildcats.
Okay.
Das ist so quasi der beste Receiver, der Josh Johnson zur Verfügung hat. Der wurde jetzt für das Spiel am Wochenende bereits jetzt rausgenommen.
Okay.
Und das ist natürlich schon ein herber Verlust für diese LA Wildcats, die jetzt quasi in ihrer Prime sind, wenn man das so sagen kann. Also sie sind ja quasi wirklich auf dem Höhepunkt der bisherigen Saison. Und mal schauen, wie sich das entwickeln wird. Die haben ja mit Trey McBride noch einen weiteren guten Receiver. Aber ich finde, Nelson Spruce ist besonders für die Red Zone ein deutlich gefährlicherer Mann.
Okay.
Für Josh Johnson. Und zudem auch ein bisschen mehrseitig einsetzbar als Trey McBride.
Okay. Und dann habe ich noch gelesen, dass zumindest Josh Johnson, also der Quarterback der Wildcats, sehr eingeschränkt trainiert hat. Ich weiß nicht, irgendwie hat er Probleme mit der Oberschenkelmuskulatur. Das wäre natürlich dann jetzt der Worst Case, wenn sozusagen Quarterback und Wide Receiver ausfallen, was wir aber nicht hoffen wollen.
Das wollen wir wirklich nicht hoffen. Also wenn Josh Johnson wieder ausfällt, dann werden sie das Spiel wahrscheinlich auch verlieren.
Ja. Dann gibt es noch einen Quarterback, der nicht trainiert hat wegen Rippenproblemen. Das ist Matt McCloy, der Quarterback der New York Guardians. Wobei ich auch nicht weiß, ob der überhaupt, wenn er auch fit ist, spielen würde am Wochenende.
Ja, ich glaube auch nicht. Also ich glaube, Luis Perez. Ja, vielleicht ist auch eine, damit man Matt McGloin nicht irgendwie schlecht machen will, weißt du, dass man den einfach rausnimmt oder so, weil er zu schlecht ist, dass man da quasi eine Verletzung vorschiebt, die eigentlich gar nicht so schlimm ist, um den nicht zu beleidigen oder so.
Das ist ja
schon ein großer Name.
Also du meinst, sie nehmen ihn damit auch so ein bisschen aus der Schusslinie.
Genau, ganz genau. Ja.
Und ich gucke jetzt gerade nochmal auf das Spiel am letzten Wochenende, wo sie ja nur 9 Punkte aufs Board gebracht haben gegen die Battle Hawks. Lass mich kurz gucken. Okay, McLaurin hatte 84 Yards, Williams hatte 94 Yards gesamt und Harris, der relativ zum Schluss kam, 39 Yards.
Okay.
Also alles nicht so berauschend, aber ich glaube, mit Williams haben sie zumindest einen, den sie da ins Wasser werfen können.
Ja, ich würde auch mit Williams gehen, aber ich glaube, die gehen jetzt erstmal mit Perez und dann schauen wir mal.
Okay. Lass uns über Perez dann im nächsten Podcast nächste Woche reden. Dann kannst du über ihn herziehen, wenn es kein gutes Spiel war.
Ja, vielleicht noch ein bisschen zu früh. Ja.
Okay, also wir hoffen, dass Josh Johnson, also wir haben jetzt auch nur über das erste Spiel vom vierten Spieltag gesprochen, beziehungsweise Spieler aus dem ersten Spiel, denn am Samstag, den 29. um 20 Uhr spielen die Los Angeles Wildcats bei den New York Guardians. Soll wohl auch wieder live auf ran.de kommen. Apropos ran.de, du guckst ja nicht über ran.de, ne? Wenn ich das richtig
entkomme. Am letzten Wochenende habe ich kein Spiel über ran geschaut.
Okay, am vorletzten gab es ja zwei Spiele, die auch mit deutschen Kommentatoren unterwegs waren. Diesmal gar nicht, wir waren sie wieder weg. Okay. Also ich vermute mal, dass es für die anscheinend nicht lohnenswert, sich da 2-3 Leute hinzusetzen, die dann 2 Spiele am Stück kommentieren. Naja. Finde ich jetzt auch nicht so dramatisch. Also,
nee, gar nicht. Also der Originalton, der macht das ja auch sehr gut.
Ja, und selbst wenn man der englischen Sprache nicht hundertprozentig fit ist, aber mit jedem Spiel mehr, versteht man dann auch die Interviews besser, die ich immer noch toll finde während des Spiels. Ich fände es zwar ätzend, wenn ich der Spieler wäre, der da interviewt wird, aber ich als Zuschauer finde es cool.
Stefan, ich muss dich kurz unterbrechen, weil ich habe gerade was gelesen, also Breaking News live im Podcast.
Okay.
Der Quarterback der Tampa Bay Vipers, Quinton Flowers, ist zurückgetreten vom Football aus persönlichen Gründen.
Okay.
Man weiß nicht, wie lange der jetzt out sein will, aber vorsichtig, also vorübergehend wird der nicht spielen.
Okay. Von den Tampa Bay Vipers, ja?
Genau. Quinton Flowers, der Quarterback. Okay. Quasi die 1B-Option da.
Die 1B, Starting okay. Posten. Ja. Gut. Okay. Na, dann schauen wir mal und gucken, was die sozialen Medien da noch bringen. Vielleicht können wir dann in der nächsten Ausgabe zu Quinton Flowers Näheres sagen, warum, ja. Wieso, weshalb, warum.
Ich dachte, ich erwähne das mal gleich.
Ja, immer.
Dass man das im Podcast immer, noch festhalten kann.
Genau, immer rein damit.
Perfekt.
Okay, also Top News von Sam, was Quinton Flowers betrifft, wollen wir mal schauen, ob das dann sozusagen endgültig ist, dass er sich vom Thema Football verabschiedet oder was da genau passiert ist. Wir hoffen, dass wir da nächste Woche nähere Informationen rüberbringen können. Und ansonsten guckt einfach bei uns auf Twitter vorbei. Ich glaube, der ein oder andere wird da schon was posten, wenn es irgendwas gibt.
Mhm, würde ich gut auch meinen.
Kommen wir zurück zum Spiel. Also Los Angeles Wildcats gegen die New York Guardians ist das erste Spiel. Wir gehen davon aus, dass die Wildcats, oder ich gehe davon aus, zumindest mit Josh Johnson spielen werden. Und tja, ich lege mal diesen Spieltag vor. Die LA Wildcats werden das Auswärtsspiel in New York gewinnen. Was sagst du?
Ich mache mir ein bisschen Sorgen wegen der Zuschauerzahl in New York. Jetzt, wo man gesehen hat, dass dieses Team nicht for real ist, quasi,
ja.
Könnte ich mir vorstellen, dass die Zuschauerzahlen das erste Mal unter 10.000 fallen werden.
Echt? Okay.
Denkst du nicht?
Ich weiß, ich habe da noch gar kein Gefühl. Okay. Also ich kann auch immer anhand der Bilder schlecht einschätzen.
Ja, das ist schwierig, ja.
Sind es jetzt 10.000 oder 18.000. Also, aber glaubst du, dass das auch dann so entscheidend ist, dass New York verlieren wird, weil die Unterstützung fehlt? Oder glaubst du, dass New York gewinnt?
Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, dass Los Angeles gewinnt.
Okay,
aber auch nur, wenn, also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die Wildcats gewinnen,
okay,
wenn Josh Johnson spielt, und ich bin mir sicher, dass sie gewinnen, wenn Josh Johnson nicht spielt. Also ich habe bei den New York Guardians eigentlich keine Hoffnung.
Okay. Die sind sozusagen schon hoffnungslos verloren, die Jungs aus
sozusagen
New York. Okay, also wir setzen beide bei dem Spiel am Samstag um 20 Uhr auf die LA Wildcats. Und dann kommt abends das Spiel der Seattle Dragons. Sie sind nochmal zu Gast, oder sie sind zu Gast in St. Louis bei den St. Louis Battlehawks im Dome um 23 Uhr. Ich würde mal sagen, ich nenne das mal, der Dome bleibt eine Festung. Sie gewinnen auch das zweite Heimspiel, also St. Louis Battlehawks.
Und ja, gehe ich auch davon aus. Ja.
Echt? Mann, du musst doch mal was anderes tippen.
Ja, ich weiß, aber was soll ich anders tippen? Also, das wäre die logischste Schlussfolgerung, die wir eigentlich daraus ziehen können. Aber du könntest doch auf die Dragons wetten.
Nee, ich glaub's nicht. Also, ich glaube, St. Louis ist auch eins der Teams, was schon weit ist als Team. Dann zu Hause, und das erste Spiel zu Hause war schon so vom Publikum her, da wurde schon ganz schön gepusht. Ich glaube, jetzt das zweite Heimspiel in Folge wird noch mehr los sein, hoffe ich zumindest. Dann ist es auch, also für uns ist es 23 Uhr, dann glaube ich 7 Stunden zurück. Also es ist auch eine gute Zeit fürs Spiel. Ich glaube, 7 oder 8 Stunden sind es, glaube ich, Zeitunterschied. Also ich denke schon, St. Louis wird es gewinnen. Aber wer weiß, vielleicht schlagen die Drachen zu.
Gegen wen haben die Dragons eigentlich gewonnen?
Gegen wem haben die Dragons gewonnen?
Ah, Tampa Bay haben sie, ja.
Ja.
Gut.
So, ja. Dann geht Sonntag weiter, und das, glaube ich, ist das spannendste Spiel. Um 22 Uhr, auch wieder auf RAN voraussichtlich live. Die Houston Roughnecks sind zu Gast bei den Dallas Renegades.
Jo.
Weißt du überhaupt, was Roughnecks heißt oder was das bedeutet?
Irgendwas mit Raufköpfe oder so.
Nee, dachte ich auch. Und zwar bei der letzten Übertragung haben sie mal zwischendurch was gebracht. Und das sind sozusagen Arbeitstiere. Also jetzt nicht auf das Tier an sich bezogen, sondern so Menschen und Tiere, die halt viel arbeiten. Die hatten dann zum Beispiel so Bilder gezeigt von früher an den Bohrtürmen, damit der Bohrer muss ja gedreht werden. Mhm. Und früher wurden die wie auch Wasserräder mit Pferden betrieben, ne? Damit die sind im Kreis gelaufen und damit bohrt sich der Ölbohrer weiter in den Boden rein. Und die Menschen und die Tiere, die natürlich da gearbeitet haben, waren sozusagen schmuddelig, waren aber harte Arbeiter. Und das sind sogenannte Roughnecks. Da kommt es her. Also fand ich ganz cool, dass man so in diesen Übertragungen auch mal so ein paar Infos bekommt bei den Namen, wo man jetzt nicht 100% als Nicht-Amerikaner weiß, ja, was versteckt sich da, was verbirgt sich dahinter. Also wieder was dazugelernt.
Wieder was dazugelernt, genau.
Ja, und hier werden sich jetzt unsere Meinungen trennen, weil ich natürlich als alter Haudegen der Renegades bin natürlich für Dallas. Und da geht es darum, dass auch die beiden Städte Houston und Dallas sind ja im gleichen Bundesstaat, und zwar Texas. Und ich kann ja Houston gar nicht leiden. Also für mich ist ganz klar, die Dallas Renegades gewinnen ihr Heimspiel und stoppen den Sturmlauf der Roughnecks. Punkt.
Und wo trennen sich jetzt unsere Meinungen?
Na, dass du bestimmt für Houston bist und nicht.
Nee, nicht wirklich. Ich glaube auch, dass. Nee, ich glaube echt, dass Dallas gewinnt.
Okay.
Und zwar glaube ich daran, also die Roughnecks hatten jetzt ja schon Mühe gegen die Vipers. Die haben da ja schon ein bisschen gewackelt. Und ich glaube, dass sie das zweimal pro Woche nicht, also zweimal nacheinander nicht schaffen. Und deshalb tippe ich tatsächlich auch auf die Renegade.
Okay.
Und ich glaube, dass die zu Hause dann auch eine nette Zuschauer, einen netten Zuschauerauflauf haben werden.
Ja. Ich stelle mir gerade vor, wir wissen ja, das Finale findet ja in Houston statt. Und ich stelle mir gerade vor, wenn Houston dann nicht im Finale steht, sondern Dallas. Ja, aber so weit sind wir noch nicht. Also wir sind beide wieder für das gleiche Team. Wie soll ich dich denn jemals wieder einholen, wenn du immer auf das gleiche tippst?
Schauen wir mal beim letzten Tipp. Vielleicht gehst du mit den Vipers.
Ja, das letzte Spiel ist montags um 1. Also sozusagen kurz bevor wir alle hier in unserem Breitengraden wieder Richtung Arbeit denken müssen, gibt es wieder auch live auf ran.de. Und zwar die DC Defenders sind zu Gast bei den Tampa Bay Vipers. So. Und ich sag jetzt mal, die DC Defenders können auswärts nicht. Geht nicht. Also Tampa Bay Vipers kommen am Montag morgen zu ihrem ersten Sieg. Es wird ein ganz knappes Spiel. Und ich hatte ja schon mal gesagt, am zweiten Spieltag, bei einem Spiel, wo ich gesagt habe, da würde ich gerne, da glaube ich an eine Overtime. Und ich sage, ich lehne mich jetzt mal so weit raus und sage, Tampa Bay gewinnt in der Overtime.
Okay. Ja. Overtime noch.
Oh. Ja, ja.
Das wär's, ja. Nee, ich gehe da mit den Defenders.
Okay.
Ju. Ja, warte mal. Vielleicht jubelst du ein bisschen zu früh jetzt.
Ich werde mal bei den Defenders kurz anrufen und klären, was es kostet, wenn sie verlieren. Okay. Gut, dann sind wir ja fast durch. Ich habe noch zwei lustige Anekdoten. Also wir haben jetzt alle Spiele getippt. Wir sind soweit konform, bis auf das letzte Spiel. Da hast du auf DC Defenders getippt und ich auf Tampa Bay. Und die anderen drei Spiele haben wir gleich getippt. So, dann habe ich in der Vorbereitung zu dem Podcast habe ich noch mal so ein bisschen geguckt, was gibt's so für komische, spannende Sachen, die man rund um Football wissen muss oder beziehungsweise die man auch nicht wissen muss. Und zwar habe ich herausgefunden, ob stimmt, weiß ich nicht, die Figur Darth Vader von Star Wars, die wurde von George Lucas nach einem Spiel der Oakland Raiders erfunden. Ich weiß zwar nicht, wie er von den Raiders Logo oder wie auch immer auf Darth Vader kommt, aber gut, anscheinend soll da wohl was Wahres dran sein.
Der hat eine blühende Fantasie, deshalb ist er darauf gekommen.
Okay, gut. Also die muss er ja sowieso haben. Ich weiß nicht, wie, ja, okay. wie stehst du zu den Star Wars Filmen?
Da bin ich raus, ehrlich gesagt. Also,
okay, bist du raus.
Ich hab mir das nie angeschaut.
Okay.
Gut. Du schon, oder?
Ich, ja. Ich bin damit Fan. Fan ist übertrieben. Ich guck's mir gerne an.
Okay.
Alles klar. Eigentlich am liebsten natürlich im Kino, aber ins Kino gehe ich mittlerweile echt ungern, weil ich finde, der Ton ist mittlerweile so laut in Kinos, dass es keinen Spaß mehr macht.
Okay.
Also zumindest so bei Action und so ein Film. Ne? So, dann gab es noch eine andere Anekdote, die ich ganz lustig fand, und zwar Sting, der ehemalige Sänger von Police, hat behauptet, ich verstehe American Football nicht. Es sieht aus wie Wrestling mit Helm. Findest du, das ist so? Ich bin ja eher so für Rasenschach.
Ja, oder eine Mischung aus beiden, ich weiß nicht. Sting ist der Engländer oder was?
Ja.
Ach so, okay. Ja gut, dann ist klar, dass er das nicht versteht, ne?
Meinst du?
Nein, ja, ich weiß nicht. Die Engländer kennen ja nur Fußball. Nee, ich würde Football, ja, auch so. Ja, Wrestling mit Helm, nein. Würde ja zu XFL passen, wenn da so WWE mit Football gemischt wird. Das wäre doch mal cool.
Du, statt, oder an den Seitenlinien, wie nennt man das, die Umrandung bei einem Boxring? Die Seile, gibt's dafür eine spezielle Bezeichnung?
Weißt nicht, du das? Dass ich wüsste, ehrlich gesagt. Okay.
Also ja, wir sind für wir wollen eine Änderung bei der XFL. Wir wollen ums Spielfeld herum keine Möglichkeit der Auslaufzone für die Spieler, sondern sie müssen dann in die Seile. Das heißt, genau. Sie kommen immer automatisch wieder zurück.
Genau. Man muss sie auf den Boden bringen, erst dann wird das Spiel unterbrochen.
Es sei denn, der Head Coach wirft das Handtuch.
Das ist eine Möglichkeit. Okay. Vielleicht schaut dann ja auch Sting. Ne? Der hört ja unseren Podcast, ne? Wusstest du das?
Nee, wusste ich nicht. Aber jetzt,
ich glaube,
jetzt
jeder, weiß ich. Jeder, der mal das Wort American Football in den Mund genommen hat, hört diesen Podcast.
Meinst du?
Ja, ja.
Okay, ich muss mal gucken dann, wie viel Millionen mittlerweile die letzte Episode gehört haben. Okay, Sam. Dann sind wir soweit durch. Ich würde sagen, Sam, es hat mir wieder Spaß gemacht. Und wer Sam aus der Schweiz in Sachen XFL auf Twitter oder Instagram folgen möchte, der kann das unter @XFLGermany tun. Ich weiß zwar nicht, wie er auf diesen Namen kommt als Schweizer mit Germany, okay, aber ist egal. Ich wünsche dir, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, eine tolle Woche, spannende Spiele am Wochenende in der XFL und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Sam, hat der Experte noch was zu sagen?
Nee, ich wünsche euch allen da draußen, die zuhören, das Gleiche, wie Stefan schon gesagt hat. Und dir, Stefan, wünsche ich das natürlich auch, was du mir gewünscht hast.
Danke, danke.
Gute Spiele und wir hören uns nächste Woche wieder.
Genau, nächsten Mittwoch, dann sprechen wir über den 4. und 5. Spieltag der XFL.
Das machen wir.
Bis dann.
Bis dann.
Okay, tschüss.